I'm no longer slave to fear, I am a child of God. Wow, das ist einfach gut, das sich vor Augen zu führen. Vielen Dank, liebe Mia und liebe Dori, für den Worship. Ja, was ihr hier seht, ist nicht der zwanghafte Versuch, ein bisschen Late-Night-Atmosphäre zu erzeugen durch die Kaffeetasse auf dem Desk, sondern das hier ist eine kleine Auswahl meiner Lieblingskaffeetassen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe verschiedene Lieblingstassen. Das hier ist eine kleine Auswahl. Ich kann euch hier vorstellen, das ist meine John Cleese Kaffeetasse. Ministry of Silly Walks. Das heißt, da das ist in Bezug auf einen Sketch von Monty Python's Flying Circus. Wenn ihr das noch nicht kennt, bitte auf jeden Fall googeln heute Nachmittag. Ministry of Silly Walks. Dann habe ich hier eine Lieblingstasse, das ist meine Martin-Luther-Tasse. Die habe ich vom Cedars geschenkt bekommen auf dem Solar. Ich weiß gar nicht, ich glaube 2018. Oder ja, 2018. Wer Christus hat, hat genug. Die mag ich sehr, vor allem auch, weil der Cedars sie mir geschenkt hat. Dann hier, das ist so ein bisschen ein Stein des Anstoßes, weil das ist tatsächlich meine absolute Lieblingstasse. Die Star Wars Millennium Falcon Tasse, die finde ich sehr, sehr schön. Die Jessie findet die sehr, sehr hässlich. Ich verstehe auch nicht, warum, aber ist halt so. Aus der trinke ich sehr gerne meinen Kaffee. Und ich habe hier noch eine Lieblingstasse, die habe ich vom Gideon geschenkt bekommen zum Geburtstag. Ich glaube, zu meinem letzten oder war es Weihnachten? Ich weiß gar nicht. VIP, Very Important Papa, finde ich auch toll. Ich habe Lieblingskaffeetassen und jeder von euch kennt vielleicht diesen Stich im Herzen, also wenn ihr eine Lieblingstasse habt, diesen Stich, diesen Schmerz im Herzen, wenn irgendeiner aus eurer Familie die Tasse fallen lässt. Das ist zuletzt so passiert, zum einen mit meiner Darth Vader Tasse, die sehr, sehr cool und lustig war, die hat die Jessie kaputt gemacht. Und wir hatten von den Luther-Tassen hatten wir zwei und eine davon ist runtergefallen, die hat der Silas runtergeschmissen und ich habe spontan entschieden, das war Jessies. Deshalb habe ich meine jetzt noch. Genau. Gesegnet ist, wer in solchen Fällen Kintsugi beherrscht. Kintsugi ist keine fernöstliche Kampfsportart. Ja, es geht nicht darum, dass wenn einer eine Tasse runterschmeißt, dass man möglichst ihn mit einem Roundhouse-Kick aus der Küche stoßen kann, sondern Kintsugi ist was anderes. Kintsugi ist eine traditionelle japanische Reparaturmethode, wo zerbrochene Keramikgegenstände, Schalen, Tassen, Teller und so weiter mit Hilfe von einer Knetmasse, die mit Goldpulver vermengt wird, wieder zusammengesetzt werden. Und das Ergebnis oder die Ergebnisse sind oft schöner als das Original. Also wir haben kaputte Gegenstände und die werden mit Hilfe dieser traditionellen japanischen, ich würde schon sagen, Reparaturkunst wieder zusammengesetzt. Schöner als zuvor. Und das finde ich ein schönes Bild dafür, was Gott in unserem Leben macht. Gott ist der große Kintsugi-Meister und er nimmt die Scherben und die Bruchstellen unseres Lebens und setzt diese einzelnen Versatzstücke wieder zu einem Ganzen zusammen und macht etwas Schöneres daraus. Und genau darum geht es in unserer aktuellen Predigtreihe Kraftwerk. Dein Leben, Gottes Werk. Wie Gott in seiner Kraft repariert, was in deinem Leben kaputt ist. Repariert, was kaputt gemacht wurde, vielleicht von anderen Menschen oder was du selbst kaputt gemacht hast. Gott fügt es wieder zusammen und es ist danach schöner, als es davor war. Also diese Predigtreihe, wenn du Christ bist, ist dafür gedacht, dass du zurückblickst, auf dein Leben guckst und dass du siehst, wie gesegnet du eigentlich bist und dass du Grund zur Freude hast. Also diese Predigtreihe soll dir dazu helfen, wieder neu Freude zu entwickeln darüber, was Gott in deinem Leben getan hat. Weil so im Alltag und im Hamsterrad, da vergessen wir da schnell, welche Privilegien wir haben, welchen Segen wir in unserem Leben haben und fangen dann gerne schnell an, auf hohem Niveau zu jammern und erkennen überhaupt gar nicht, welchen Wert es hat, dass Gott in unserem Leben ist, dass Jesus in unserem Leben ist, dass der Heilige Geist in unserem Leben ist. Also wenn du Christ bist, dann lade ich dich ein, neu Freude zu tanken in den nächsten Wochen, indem du dieser Predigtreihe lauschst, zu reflektieren, was du hörst und vielleicht wieder ein neues Fundament der Freude in deinem Leben zu entwickeln. Aber vielleicht bist du auch heute hier mit dabei und hast dich eingeschaltet und bist jemand, der mit Jesus eigentlich so nicht wirklich was am Hut hat. Du findest die Gottesdienste ganz interessant und du hörst dir das auch an und du nimmst ein paar Sachen mit aus der Predigt. Andere Sachen denkst du dir, oh, die Freaks, die Christen haben alle einen Knall, was die glauben. Gar kein Problem. Dann möchte ich dich einladen, dass du dir anschaust, was Gott dir in Aussicht stellt. Dass du dir anhörst, was Gott sagt, was er tun kann und was er tun möchte mit deinem Leben. Also ich lade dich ein, wenn du Jesus nicht wirklich so auf dem Schirm hast, dann lade ich dich ein, diesen Jesus und seinen Vater, den Schöpfergott und den Heiligen Geist kennenzulernen. Ein Gott, der ganz anders ist, wie du dir vielleicht vorstellst. Ich lade dich ein, in den nächsten Wochen mit dran zu bleiben, dieser Predigtreihe. Es wird dir garantiert ein paar Impulse geben und ein paar Wahrheiten mitschicken, die dir wirklich helfen werden. Und ich möchte heute in diese Reihe einsteigen mit einem absoluten Hammertext, einem der absolut coolsten und besten Texte meines Erachtens, die wir in der Bibel haben. Und zwar im Epheserbrief, dem Brief des Paulus an die Kirchen in Ephesus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10, wird jetzt auch gleich eingeblendet, könnt ihr mitlesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Epheser 2, die Verse 1 bis 10. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Macht der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist seid ihr gefolgt, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So, wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also für mich als Christ ist das ein Text, der mich einfach boostet, der pumpt mich auf. Ich lese das, in jedem Satz sind so Sachen drin und Aussagen drin, die mich einfach begeistern, die mein Herz höher schlagen lassen. Das ist ein sehr, sehr reichhaltiger Text mit vielen Worten, mit komplexen Satzkonstruktionen. Im Endeffekt beschreibt Paulus hier, wie verloren gegangene Sünder durch Gnade Gottes Kinder werden. Darum geht es in dem Text. Er beschreibt eigentlich drei Veränderungen, die Gott durch seine Kraft in unserem Leben wirkt. Also Kraftwerke in unserem Leben. Und es sind genau drei in diesem Text, die ich euch vorstellen möchte. Kraftwerke, die entweder schon in der Vergangenheit deines Lebens liegen und dich zur Freude bewegen sollten, oder Kraftwerke, die Gott dir in Aussicht stellt, wenn du vielleicht noch gar nicht Jesus irgendwo auf dem Schirm hast. Gott sagt dir diese Kraftwerke zu. Let's go. Kraftwerk Nummer 1. Du bist jemand, der Leben bekommt statt Tod. Das ist, was da in diesem Text steht. Wann warst du denn zum letzten Mal bei deinem Hausarzt oder vielleicht in der Notaufnahme in der Klinik? Ich habe diese Woche von einer Freundin gehört, dass ihre Tochter spontan in die Klinik musste, weil sie Schmerzen hatte. Warum geht man zum Arzt? Warum gehst du zum Arzt? Wenn du jetzt gerade nicht weißt, warum, ich kann es dir erklären. Du gehst zum Arzt oder in die Klinik, um eine Diagnose gestellt zu bekommen, die möglichst korrekt ist, damit du eine Therapie angehen kannst, die dir hilft. Zum Beispiel, wenn du mit Kopfschmerzen zum Arzt gehst, dann kann er vielleicht diagnostizieren, dass du zu wenig Wasser getrunken hast und die Therapie wäre dann, trink mehr Wasser. Oder du bist mit dem Fahrrad irgendwie einen Trail runtergefahren mit deinem Sohn. Dein Sohn ist voller Draufgänger, ich denke jetzt gerade an Gideon, wie der todesmutig irgendwie Mountainbike-Trails runterfährt. Ich fahre hinterher. Mich hat es gerade letztlich, ich habe hier so einen großen blauen Fleck voll vom Fahrrad gestürzt. Ja, vielleicht fällst du hin, du hast einen krummen Arm, da steht ein Stück Knochen raus, du gehst zum Arzt, der Arzt wird feststellen, oh, offener Bruch, also müssen wir operieren, eingipsen und alles wird gut. Diagnose, Therapie. Wenn wir jetzt in unseren Text gucken, Epheser 2, die Verse 1 bis 10, dann sehen wir in Vers 1 schon die Diagnose. Und Gottes Diagnose für dich und mich als Mensch ist recht ernüchternd. Sie lautet wie folgt: Ohne Gott sind wir tot aufgrund der Vergehungen und Sünden. Tadam. Das ist Gottes Diagnose für alle Menschen. Das gilt für jeden. Römer Kapitel 3, Vers 23. Denn alle Menschen haben gesündigt und die Sünde führt zum Tod. Alle. Das heißt, das betrifft auch dich. Das ist die Diagnose Gottes. Denn alle Menschen haben gesündigt und leben nicht mehr in der Herrlichkeit Gottes, wie es ihnen eigentlich bestimmt war. Was heißt das? Das heißt im Endeffekt, wenn du ohne Gott lebst, wenn du nur deinen eigenen Wünschen und deinem Egozentrismus und deinen Gefühlen folgst, ohne Gott, dann bist du abgeschottet von Gott. Dann hast du diesen Frieden, den nur Gott geben kann, der über alle Situationen hinauswirkt, den hast du nicht. Dann kannst du nicht mit Gewissheit auf dein Leben nach dem Tod zugehen, sondern kannst immer nur mit Ungewissheit auf deinen Tod blicken. Wenn du Jesus nicht hast, dann fehlt dir die entscheidende Zutat deines Lebens. Und das ist ein Problem. Und hier kommt Gott ins Spiel in diesem Kapitel 2. Und zwar ab Vers 4, da steht das große Aber. Aber Gott, wir haben die Diagnose von Vers 1 bis 3 und ab Vers 4 kommt das große Aber. Aber Gott, ich lese euch vor in Vers 4. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat uns seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Die Diagnose ist, hey, du bist geistlich tot, wenn du ohne Jesus bist. Aber Gott kommt mit der Therapie und sagt, hey, ich habe die Lösung für dich. Jesus Christus, mein Sohn, der stellvertretend für dich am Kreuz gestorben ist, am dritten Tag auferstanden ist, der macht den Weg frei zu mir, Gott, deinem Schöpfer. Das ist, was Gott macht. Er macht aus toten Leichen lebendige Wesen. Ich weiß, tote Leichen ist doppelt gemoppelt, aber es klang einfach besser. Tote Leichen, lebendige Wesen, merkt es euch. Stellt euch mal einen Verkehrsunfall vor. Stell dir vor, du fährst Fahrrad, du fährst über die Kreuzung und du übersiehst diesen großen Linienbus. Und dieser große Linienbus haut dich frontal von deinem Fahrrad. Und du liegst da auf dem Boden, dein Herz hört auf zu schlagen. Leblos liegst du da. Ein Passant ruft einen Krankenwagen. Der Krankenwagen kommt nach 2 Minuten an. Blaulicht, Sirene, alles, quietschende Reifen. Der Krankenwagen, die Tür springt auf und raus springt eine Kosmetikerin und klatscht dir Make-up aufs Gesicht. Stell dir das mal vor. Ist irgendwie Quatsch und macht keinen Sinn. Wenn du leblos auf dem Boden liegst, dein Herz hat aufgehört zu schlagen, dann gibt es nur eine Sache, die du wirklich brauchen kannst, nämlich einen Krankenwagen, wo nicht eine Kosmetikerin rausspringt, sondern ein Arzt, der dich möglichst reanimiert, dein Herz wieder zum Schlagen bringt. Du brauchst als Mensch, der ohne Jesus ist, jemanden, der dich reanimiert. Viele Menschen glauben, dass Christentum eigentlich heißt oder Christsein eigentlich heißt, so ein moralisch gutes Leben führen. Also Charakterentwicklung, Charakterverbesserung. Man wird ein besserer Mensch. Man spendet mehr Geld, hier mal eine gute Tat, hier mal ein vielleicht schmeichelndes oder komplimentierendes Wort. Das ist Christsein. Aber wer sich Christsein so vorstellt, stellt sich Christsein vor wie Menschen, die eigentlich tot auf dem Boden liegen und man klatscht einfach Make-up drauf. Das ist nicht Christsein, das ist vielleicht Moralismus, das ist vielleicht Gutmenschentum, das ist vielleicht sich anstrengen, ein guter Mensch zu sein. Aber das kann jeder machen, das hat nichts mit Christentum zu tun, mit Christsein zu tun. Christsein ist was anderes. Christsein bedeutet, du warst tot aufgrund deiner Vergehungen und Sünden. Aufgrund dem Mist, den du in deinem Leben gebaut hast, aufgrund der Rebellion, die du gegen Gott hattest, aufgrund des Kurses, den du eingeschlagen hast, weg von Gott. Aber Gott ist gekommen und hat dich reanimiert. Das ist Christsein. Du warst mal tot und jetzt lebst du. Viele Menschen denken, dass wir als Menschen an sich schon gut genug sind, vielleicht noch ein bisschen Verbesserungspotenzial haben und Christsein bedeutet, man schöpft dieses Potenzial aus. Hat überhaupt nichts mit der Botschaft des Christentums zu tun. Die Botschaft ist, du bist tot in deinen Sünden. Aber Gott ist so gut, dass er seinen Sohn schickt, um dich lebendig zu machen, um dich zu reanimieren. Christsein ist nicht einfach eine oberflächliche Veränderung des Verhaltens. Christsein bedeutet einen radikalen, kompletten Neustart. Der Kern der christlichen Botschaft ist, Gott tat, was du nicht tun konntest. Der Einzige, den ich jemals gesehen habe, der tot war und sich selbst reanimiert hat, war James Bond in Casino Royale. Aber das ist Quatsch. Es geht einfach nicht. Du kannst dich nicht reanimieren, du brauchst Gott. Und das ist die Botschaft der Bibel, dass du tatsächlich eine Begegnung mit dem Kintsugi-Meister schlechthin, nämlich mit dem Schöpfergott, der alles gemacht hat, brauchst, um Leben zu empfangen. Und die gute Botschaft ist, Gott tut es tatsächlich auch und schenkt dir Leben. Gott macht deine Bruchstücke zu einem großen und ganzen heilen Gesamtbild. Das ist das erste Kraftwerk in diesem Text. Gehen wir zum zweiten Kraftwerk. Du bekommst Freiheit statt Knechtschaft. Okay, wenn du denkst, hey, Vers 1 war schon ziemlich hart, diese Aussage, ey, alle Menschen sind tot in ihren Sünden, geistlich tot, ja, dann kommt Vers 2 und der behauptet, alle Menschen leben unter der Knechtschaft des Teufels. Alle Menschen sind versklavt unter der Knute des Satans. Satan ist einfach nur ein hebräisches Wort für der Widersacher Gottes. Also als Menschen sind wir laut Bibel geknechtet. Und denk mal ein bisschen drüber nach. Ist da nicht was dran, dass wir Menschen alle geknechtet sind? Wenn du mal drüber nachdenkst, über das Internet, warum gibt es so viele Trolle im Internet? Warum ist das so? Warum ist Rassismus immer noch ein Thema, über das wir diskutieren müssen? Warum gibt es heute mehr Sklaven als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte? Warum gibt es Kriege überall? Warum werden wir alle irgendwie beherrscht von Neid und von Gier und von Machtstreben? Die Menschen überall auf der Welt zu jeder Zeit belegen, dass Vers 2 stimmt, Vers 2 in unserem Bibeltext. Wir leben irgendwie unter einer Knechtschaft und ohne Gottes Hilfe kommen wir nicht raus aus unserer Haut. Und hier kommt wieder das große Aber. Aber Gott. Wir hatten ja eben im ersten Punkt Vers 1, Diagnose, Vers 5, die Lösung. Jetzt sind wir bei Vers 2, die zweite Diagnose, Vers 6, die zweite Lösung, das zweite Kraftwerk. Vers 6. Zusammen mit Jesus Christus hat Gott uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Was heißt das? Das heißt, dass wir durch Jesu Christi Tod am Kreuz, stellvertretend für unsere Sünden, die uns geistlich tot gemacht haben, dass Jesu Christi Auferstehung bewirkt hat, dass wir schon im jetzigen Leben, wenn wir zu Jesus gehören, herausgenommen hat aus dieser Knechtschaft, aus dieser unterjochenden Knechtschaft des Teufels und reinversetzt hat in das freiheitsspendende Herrschaftsgebiet Gottes. Jetzt schon, steht in Vers 6, haben wir einen Platz in der himmlischen Welt durch Jesus Christus. Du warst mal geknechtet, aber durch Jesus Christus kannst du Freiheit erleben. Viele Menschen stellen sich das Christentum vor als, so eine Religion, wo man halt so die 10 Gebote hat, noch ein paar andere Regeln und die muss man halt befolgen. Wenn man die befolgt, dann ist man Christ. Und viele Menschen stellen sich dadurch einfach so, eigentlich auch so eine Knechtschaft vor, aber einfach nur unter Gott, so eine Unterjochung. Und irgendwie stimmt es ja auch, wir sind Gottes Knechte in alter Sprache oder wir sind Diener Gottes, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Jesus hat dich frei gemacht. Jesus macht dich frei. Das heißt, du bist nicht mal tot in deinen Sünden und dann später bist du unterjocht und musst allen Regeln folgen. Das ist ganz anders. Du bist unterjocht gewesen unter der Herrschaft des Teufels, aber Gott schenkt dir Freiheit. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, Freiheit finde ich sehr attraktiv. Wenn du heute Morgen merkst, hey, ich bin eigentlich nicht so frei, ich fühle mich eigentlich gefangen, dann lade ich dich ein, dass du in Anspruch nimmst, was Gott dir zusagt, nämlich Freiheit statt Knechtschaft. Das Einzige, was du tun musst, ist zu sagen, ja, Jesus, es stimmt, ich bin unterjocht unter meine eigene menschliche Natur. Ich kann nicht so, wie ich möchte. Ich weiß, ich tue viele Dinge falsch und ich kriege das nicht richtig hin. Ich möchte dir vertrauen. Wenn in der Bibel steht, dass alle, die dir vertrauen, die an dich glauben, ewiges Leben finden und nicht mehr Sklaven der Sünde sind, sondern frei sind. Wenn das stimmt, dann möchte ich darauf vertrauen. Aber vielleicht hast du diese Entscheidung schon getroffen. Vielleicht bist du schon Christ, aber du merkst trotzdem, dass du nicht frei bist. Dann möchte ich dich ermutigen, dich zu besinnen, als Christ bist du nicht dazu gerufen, wieder zurückzukehren in alte Muster, in alte Ängste, in alte Sorgen, dass du unterjocht wirst und dass du daheim sitzt und einfach nur Angst hast und dich unfrei fühlst, sondern Jesus hat was getan, das dir für jetzt schon Freiheit gibt. Ergreife diese Freiheit und lebe im Licht dieser Wahrheit und lebe im Licht dieser Freiheit. Knechtschaft macht dein Leben kaputt, aber der große Kintsugi-Meister, Gott selbst, hat die Damages, die Defekte, die dein Leben durch die Knechtschaft erlitten hat, wieder zusammengesetzt zu etwas Schönem, zu etwas Großem. Und Kraftwerk 3 in Epheser Kapitel 2. Du bekommst Gnade statt Zorn. In Vers 3 sehen wir das. Vers 3 ist die dritte Diagnose und ihr habt es wahrscheinlich schon erraten, die Lösung ist Vers 7. Ich lese mal vor Vers 3. So, wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, wie jeder Mensch, nichts verdient als Gottes Zorn. Und es stimmt, der heilige und gerechte und liebevolle Schöpfergott, der empfindet heiligen, gerechten und lodernden Zorn, wenn er sieht, wie wir miteinander schlecht umgehen, wenn er sieht, wie wir mit der Schöpfung, die er kreiert hat, schlecht umgehen und wie wir oft destruktiv mit uns selbst umgehen. Gottes Zorn ruht auf der Sünde. Gott mag nicht, dass wir schlecht miteinander mit uns und mit der Schöpfung umgehen. Und wenn er das sieht, dann ist er zornig. Aber die gute Botschaft ist, Gott ist nicht nur ein zorniger Gott. Seine Gnade ist größer als sein Zorn. Vers 7. Gott hat uns lebendig gemacht. Bis in alle Ewigkeit will er damit den überragenden Reichtum seiner Gnade an uns zeigen, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Ich möchte, dass du dir das mal auf der Zunge zergehen lässt. Gottes Gnade für dich. Wie viel Gnade hat er für dich? Ich habe hier mal ein Schnapsglas dabei und ich habe da ein bisschen Gnade reingefüllt. Seht ihr das? Gottes Gnade ist mehr als die Menge an Gnade, die hier in diesem Gläschen ist. Ich trinke es mal kurz leer. Es ist Wasser und kein Schnaps. Einmal geschluckt und schon leer. Ja? Bekehrt, Gnade für die vergangenen Sünden, aber jetzt, naja, die Gnade reicht nicht aus. Nein, das ist nicht, was Epheser 2 sagt. Gott hat für dich nicht einfach nur ein Schnapsglas voll Gnade. Er hat nicht einfach nur ausreichend, dass es gerade so reicht für den Rest deines Lebens. Nein, du kannst dir Gottes Gnade vorstellen wie so ein Wasserhahn. Und auf der anderen Seite, wo das Wasser herkommt, ist ein riesengroßer Ozean von Gottes Gnade. Und du kannst aufdrehen und jedes Mal, wenn du aufdrehst, kommt Gnade daraus. Das ist, was in Epheser 2 steht. Ich lese dir es nochmal vor. Gott hat einen überragenden Reichtum an Gnade für dich. Vers 7. Überragender Reichtum. Ich muss da denken an Bill Gates, der hat momentan, glaube ich, 109 Milliarden US-Dollar Vermögen. 109 Milliarden. Stell dir mal vor, du würdest einen Brief finden von Bill Gates in deinem Briefkasten und da steht notariell beglaubigt, hey, ich, Bill Gates, erkläre mich bereit, dir Gabe oder dir Johannes oder dir Damaris für den Rest deines Lebens alle Schulden, alle Ausgaben, alles, was jemals, wenn du geblitzt wirst, ich bezahle das alles. Wäre ziemlich nice. Und du müsstest dir keine Sorgen machen, dass irgendwann mal Bill Gates 1,9 Milliarden Euro für deinen Lebensunterhalt zu wenig sein würden. Die 109 Milliarden US-Dollar oder Euro, keine Ahnung, ist ja auch egal, sind ein Klacks im Vergleich zu dem, was Gott mit seinem großen Reichtum, überragenden Reichtum an Gnade für dich bereitgestellt hat. Seine Gnade reicht für dich bis zum Ende deines Lebens. Für jede Sünde, die du begangen hast in der Vergangenheit, die du jetzt tust, die du in Zukunft tun wirst. Deine Gnadenvorräte bei Gott reichen bis in die Ewigkeit. Ich möchte dich ermutigen, das mal sinken zu lassen. Du kannst Gottes Gnade niemals leeren. Und da kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Du bist Gottes Meisterstück. Das steht in Vers 10. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Und das Wort, was da steht für Gottes Werk, das ist eigentlich wörtlich übersetzt Gottes Meisterstück. Also was ein Handwerksmeister vollbringt, wenn er richtig alles auspackt, was er kann. Das, was du erlebst mit Gott und durch Gott in deinem Leben, die Kraft, die wirkt, Kraftwerk, die Kraft, die wirkt in deinem Leben, ist Gottes Meisterstück. Deine Rettung, deine Veränderung, dein Neustart ist Gottes Meisterstück. Das ist, was Gott für dich getan hat. Er hat dich aus dem dunkelsten Tod ins ewige Leben gestellt. Er hat dich aus der unüberwindlichen Knechtschaft in grenzenlose Freiheit gestellt. Und er hat dich vom verdammenden Zorn in absolut unübertreffliche Gnade gestellt. Das ist, was er tut. Gott ist der große Kintsugi-Meister. Schau mal auf dein Leben. Guck mal, was Gott alles schon getan hat in deinem Leben. Was schon kaputt war und was er schon wundervoll repariert hat. Aus dem Scherbenhaufen deines Lebens hat er ein unübertreffliches Kunstwerk gemacht. Und er ist noch nicht mit dir zu Ende. Wenn du jetzt sagst, ja, das stimmt, ich habe das schon erlebt, aber irgendwie bin ich immer noch nicht komplett. Ja, ist normal, keine Panik. Aber Gott ist am Wirken an dir. Sein Kraftwerk an deinem Leben ist noch nicht zu Ende. Ich möchte schließen mit Philipper 1, Vers 6. Ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen wird und es vollenden wird. Lass uns noch zusammen beten. Ja, ich bete jetzt mit allen, die gerade zuschauen, die Christen sind. Wir danken dir dafür, was du schon getan hast in unserem Leben. Ich bete, dass du uns die Augen wieder neu öffnest für die Realität, dass du uns liebst, dass du der große Kintsugi-Meister bist, der alles zusammenfügt und schöner macht, als es davor war. Herr, hilf uns, neu Freude zu empfangen über diese Wahrheiten. Und schenke, dass wir in den nächsten Wochen mit dieser Predigtreihe ein neues Level an Alltagsfreude empfangen. Herr, wir brauchen dich genauso wie am ersten Tag, als wir geglaubt haben. Wir brauchen dich heute genauso, wir brauchen dich morgen für den Rest unseres Lebens genauso. Wir bitten dich, dass du dein Werk vollbringst. Herr, ich bete für jeden und mit jedem Einzelnen, der jetzt noch gar nicht wirklich entschlossener Christ ist. Herr, wir bitten dich, dass du im Leben dieser Menschen dich bemerkbar machst und dass du dieses Kintsugi-Werk, dieses Zusammenfüge- und Verschönerungswerk und Neuanfangswerk beginnst im Leben dieser Menschen, Herr. Ich bete für jeden Einzelnen, der jetzt gerade noch sich fragt, kann ich das glauben? Ist es wirklich wahr? Oder vielleicht doch lieber nicht? Herr, erweise du dich im Leben dieser Menschen, zeige du dich, offenbare du dich. Ich bin nicht hier, um irgendjemanden zu überzeugen. Ich kann nur verkünden, was ich erlebt habe, was ich in der Bibel lese und was ich als die Wahrheit erkenne. Aber du musst wirken, Herr. Ich bete, dass du das jetzt tust. Ich möchte jeden einladen, wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, hey, ja, ich möchte es versuchen mit Gott, dann lade ich dich ein, jetzt mit mir zusammen zu beten. Ich sage einfach ein paar Worte und du darfst die, wenn du das so siehst, mitbeten. Gott, ich kenne dich noch nicht so gut. Und ich weiß auch gar nicht, was ich glauben kann und was nicht. Aber Gott, wenn du wirklich existierst und wenn stimmt, was der Anderle gesagt hat, wenn stimmt, was in der Bibel steht, dann möchte ich mein Leben dir geben. Dann möchte ich diesen Segen erleben. Gott, ich bekenne, dass ich tot bin in meinen Sünden, dass ich Mist gebaut habe und mein Leben nicht so geführt habe, wie du es möchtest. Aber ich möchte vertrauen, dass es stimmt, dass was Jesus getan hat, mich heil macht. Öffne mir die Augen und schenke mir neues Leben. Mach mich frei. Lass mich deine Gnade schmecken. Amen. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, wenn du jetzt das Gebet mit mir gesprochen hast und möchtest mit jemandem reden, am Ende dieses Gottesdienstes blenden wir nochmal die Kontaktdaten ein. Da kannst du mir schreiben, du kannst anrufen im Gemeindebüro, du kannst uns auf verschiedenen Kanälen kontaktieren. Mach das bitte, wir wollen gerne deine Story hören, wir wollen gerne mit dir beten, wir wollen gerne mit dir reden. Wir werden jetzt noch gemeinsam ein Lied hören, gemeinsam ein Lied singen und nochmal einfach reflektieren, was wir gehört haben, Gott antworten und auch mal hören, was er vielleicht noch zu uns zu sagen hat.